Herzlich willkommen bei Brain Talk. Dies ist eine Folge mit unserem Kooperationspartner Net4Tech, eine kollaborative Plattform und ein globales Netzwerk zur Förderung von Frauenkarrieren und vielfältigen Teams im MINT und Digital Business.
Net4Tech vernetzt weibliche Talente mit Führungskräften und Unternehmen und unterstützt Karrieren über verschiedene Lebensphasen hinweg. Denn mehr Frauen in allen Führungsebenen heißt mehr Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen.
Starte, optimiere und lerne deinen Podcast richtig zu vermarkten. Mithilfe unserer BrainTalk Podcast Community. Deine zentrale Anlaufstelle für deinen Podcast.
Ganz egal, ob du schon einen Podcast hast oder deinen eigenen Podcast starten willst. Auf unserer BrainTalk Podcast Community kannst du dich mit anderen Podcast-Newbies und Experts für dein Thema matchen lassen oder mithilfe unseres Podcast-Blogs und Newsletters sehr viel mehr über das Thema Podcasting lernen.
Wie lande ich in den Apple Podcast Charts oder auf Spotify Playlists? Wie kann ich meine Tonqualität verbessern? Und wo hoste ich eigentlich meinen Podcast? Alles schön und gut, aber du willst mehr? Wir begleiten dich auf deiner Podcast-Journey. Von der Zielgruppendefinition zur Konzeptionierung bis hin zum Launch und erfolgreichen Vermarktung deines Podcasts stehen wir dir als Beraterinnen zur Seite.
Weitere Informationen und Kontaktdaten findest du in unseren Shownotes oder auf unserer Website auf www.braintalkcommunity.com.
Herzlich willkommen bei Brain Talk. Dies ist eine Kooperationsfolge mit Net4Tech. Wie ihr wisst, interviewen wir hierzu jeden Monat inspirierende Charaktere, die uns dabei helfen, mehr Antworten auf die unbeantwortete Fragen zu bekommen. Heute zu Gast haben wir eine Vollblut-Chemikerin. Sie hat mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in der chemischen Industrie, davon 13 Jahre im Ausland. 3 Jahre in Belgien, 10 Jahre in China und mittlerweile lebt sie wieder in Deutschland und arbeitet seit 5 Jahren im Bereich Sustainability hier in Deutschland. Und genau darüber wollen wir in unserer heutigen Folge mit Dr. Lydia Simon sprechen. Was ist Nachhaltigkeit und werden wir schon bald von China überholt? Bleib dran, wenn du mehr erfahren willst. Lydia, wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist. Stell dich doch mal kurz unserer Zuhörer und Zuhörerinnen vor.
Ja, also vielen Dank erstmal an Muni und Shari auch, dass ihr mich hier interviewt. Und ich freue mich sehr auf ein paar interessante Minuten mit euch. Und auch gerade, dass wir jetzt die Chance haben, auch das Thema Nachhaltigkeit etwas besser zu beleuchten. Vielen Dank, ihr habt mich ja auch schon vorgestellt. Ich denke, was ich vielleicht noch ergänzen möchte, zusätzlich eben zu den mehr beruflichen Aktivitäten, was generell mein Leben geplant hat oder bestimmt ist, Lifelong Learning. Also ich finde es immer unheimlich interessant zu verstehen, was ist der Treiber, wie ticken Menschen, wie ticken Kulturen. Und deshalb ist es auch jetzt immer noch ganz spannend, mit der Nachhaltigkeit, diesem völlig neuen Gebiet, was auf uns zukommt, da auch in die gleiche Richtung zu gehen und zu überlegen, was sind die Treiber, was können wir daraus lernen und was bedeutet das für uns in der Zukunft. Ja, ich bin sehr gespannt auf den Brain Talk heute.
Dann wäre schon erstmal die erste Frage an dich gestellt. Was ist denn überhaupt Nachhaltigkeit für dich?
Ja, Nachhaltigkeit ist natürlich ein Thema, was auch in der Öffentlichkeit immer teilweise auch sehr emotional belegt ist. Und deswegen, bevor wir heute auch das ganze Thema diskutieren, möchte ich eine Art von Disclaimer voraussetzen. Also das, was wir heute sagen oder was vor allem, was ich heute sagen werde, das ist meine eigene persönliche Meinung. Also das steht jetzt nicht irgendwie, weil ich arbeite auch in der chemischen Industrie. Ich stehe hier nicht als eine Vertreterin eben der chemischen Industrie, sondern aus meiner persönlichen Sicht bin ich hier und teile meine Erfahrungen und Einschätzungen. Was bedeutet Nachhaltigkeit für mich? Es gibt verschiedene Definitionen. Man kennt den Brundtland-Report, also das ist die ursprüngliche Definition auch der Nachhaltigkeit, wo man sagt, man redet hier von einer wirtschaftlichen Entwicklung, die die Bedürfnisse der heutigen Generation bedient, ohne die Bedürfnisse künftiger Generationen zu gefährden. In Deutschland sagt man kurz und knapp Enkeltauglichkeit dazu. Das gefällt mir eigentlich nicht so. Ich würde eher sagen, Nachhaltigkeit ist für mich auch etwas, und das geht in Richtung Circular Economy, das ist eine Wirtschaftsform, die wiederherstellend ist. Wir müssen also sehen, dass wir das, was wir Mutter Erde entnehmen, auch wieder aufbauen und zurückgeben. Und ich denke, das ist für mich ein wichtiger Teil in der Nachhaltigkeit.
Und warum, jetzt mal eine allgemeinere Frage, warum ist denn überhaupt Nachhaltigkeit so wichtig? Also, dass man wirklich nachhaltig denkt, nachhaltig handelt und auch nachhaltig lebt. Es gibt ja sehr viele, die das wirklich auch leben, also die auch wirklich langfristig an der Stelle denken. Warum ist das so wichtig?
Ich glaube, dazu ist es wichtig, auch zu verstehen, was kann uns bevorstehen. Also wenn man jetzt auch wieder in die Studien schaut, dann sieht man, dass die, und das ist eine Studie, die vor gut 10 Jahren veröffentlicht wurde von dem schwedischen Wissenschaftler Rockström. Da geht es um die Grenzen unserer Erdsysteme. Und was man eben festgestellt hat, ist, also das nennt sich die Planetary Boundaries, dass wir bereits in 4 systemischen Grenzen über die Limits, die halt definiert werden, um die Erde in einem Gleichgewicht zu halten, drüber hinausschießen. Und das bezieht sich vor allen Dingen auch, das kennen wir allgemein, auf Klimawandel, aber es geht auch um biologische Unversehrtheit und biogeochemische Ströme und Landnutzung. Also es sind, wenn wir mit der Bevölkerung weiterhin so weitermachen wie bisher, dann laufen wir Gefahr, dass eben unser Planet aus seinen Gleichgewichtssystemen gerät. Und das hat schwere Folgen auch für uns wiederum als Menschen. Wir sehen das am Klima, Hurricanes, Flutkatastrophen, Dürren. Man sieht aber auch, dass wir einfach immer höhere Kosten haben werden, um uns eben auch zu ernähren und unseren Lebensstandard zu sichern. Und das ist mit ein Grund, warum man das Ganze wirklich in einem größeren Kontext sehen muss. Und jeder, und das finde ich auch sehr gut, viele Menschen, da kommen wir gleich dazu, können auch mit kleinen Dingen dazu beitragen. Was man weiter sieht, dass das ganze Thema wirklich auch von der Welt aufgenommen ist, dass dann auch 2015 die 17 Nachhaltigkeitsziele seitens der Vereinten Nationen unterschrieben worden sind. Und das ist auch ein sehr wegweisender Punkt gewesen. Und zum ersten Mal eigentlich arbeitet wirklich die gesamte, die Industrie, die Politik, NGOs und auch wir Verbraucher miteinander. Also ich glaube, dass da eine enorme Dynamik zurzeit auch entstanden ist.
Außer Trump, ne?
Ja, das ist richtig. Trump, auch Putin, also gibt es ein ganz witziges Bild dazu, wo die beide sehr desinteressiert weggucken zu dem Thema. Das stimmt. Wobei man aber, Trump ist zum Glück auch nicht Amerika. Also ich erlebe eben auch gerade in der Diskussion mit Amerikanern, dass doch sehr viele auch durchaus dafür sind. Sie haben teilweise noch, also Europa und ich denke auch China sind da schon weiter mit dem Bewusstsein, das ist richtig.
Warum ist jetzt deiner Meinung nach das Thema plötzlich so präsent geworden? Also ich kann es mir so, damals war es immer so ein leise plätscherndes Wasser irgendwie, so im Hintergrund. Viele Wissenschaftler hatten da die Schwierigkeit, beziehungsweise es ist irgendwie nicht so an die Öffentlichkeit getreten. Es war immer mal so ein Thema, aber so ganz krass präsent, dass jetzt fast echt so gefühlt jedes Unternehmen irgendwie sich nachhaltige Ziele setzt, das hat ja jetzt schon so einen krassen Umschwung gehabt in der letzten Zeit oder im letzten Jahr, oder?
Ja, also ich würde sagen, das ist eine Entwicklung, die an sich so 10 Jahre etwa schon andauert. Das ist richtig. Also es gab ja die erste Klimakonferenz war 1992, es gab die Millennium Goals. Also das ist richtig. Und häufig wurden die Klimaforscher, und ich habe das selber auch erlebt, wurden dann belächelt, teilweise auch eben beschimpft, dass es Unsinn ist, was sie sagen. Und das hat sich zum Glück verändert. Was meiner Meinung nach gerade in Deutschland ein Treiber war, war der heiße Sommer vor 2 Jahren, 2018, wo wir einfach auch gemerkt haben, es kam zu enormen Dürren, es kam zu Lieferengpässen zum Teil. Bei uns zum Beispiel in der chemischen Industrie war durch den Rhein-Tiefstand auch nicht immer gewährleistet, dass eben die Versorgung noch weiterhin der Werke so bedingungslos möglich ist. Und gleichzeitig hat auch Greta Thunberg, glaube ich, hier sehr viel getan. Mhm. Aber sie hatte auch das Glück, dass sie jetzt in dem richtigen Zeitpunkt war, denn die im World Economic Forum in 2012 stand zum Beispiel auch schon das Thema Circular Economy in der Diskussion. Also das Thema ist, glaube ich, seit 10 Jahren hat das an Schwung aufgenommen. Und mit einem Treiber sind sicher auch NGOs. Also das ist wie so eine Art Dynamik. Also NGOs bringen eben emotionale Bilder und auch Fakten über das, was nicht gut läuft. Also Thema Mikroplastik, Verschmutzung der Meere. Und machen damit Druck auf die Bevölkerung und auch die Industrien und die Politik. Und dadurch kommen auch Räder ins Laufen. Also ich glaube, das Thema ist, die Zeit ist einfach jetzt reif dafür.
Ja, jetzt ist es notwendig. Jetzt oder es ist dann zu spät. Jetzt haben wir auch gerade darüber gesprochen, dass Unternehmen und Politik und NGOs, dass die wirklich jetzt alle zusammenkommen. Und wir sind jetzt auch in einem Business-Podcast. Und ich glaube, es wäre ziemlich interessant zu wissen, welche Innovation kennst du denn, die wirklich einen großen Beitrag zu Nachhaltigkeit bisher geliefert haben und auch sich wirklich daran beteiligen?
Also ich, wie gesagt, bin ja chemische Industrie, ich bin ja eher im technischen Bereich da unterwegs und was zurzeit ganz interessante Innovationen sind, die beziehen sich zum größten Teil eben auch auf Kreislaufwirtschaft, Circular Economy. Und hier ist eine Firma, die finde ich wirklich sehr beeindruckend, das ist die Firma Interface. Interface stellt Teppichböden her und es ist eigentlich meines Wissens die erste Firma, die sehr erfolgreich auch schon vor 8 bis 10 Jahren angefangen hat, ihre Teppichböden, die aus Polyester sind, wieder zurückzunehmen und neu zu verarbeiten. Also diese Firma ist fully circular, die haben auch sehr starke CO2-Ziele. Also das ist, wenn man da mal googelt, das ist wirklich interessant, das zu sehen. Ray Anderson, das ist der Gründer, der ist leider inzwischen verstorben, hatte auch ein paar interessante YouTube-Videos zu ins Netz gestellt. Also das, finde ich, ist eine Sache, wo ein ganz konkreter Beweis auch dazu einfach da ist, dass es auch ökonomisch wohl möglich ist, in eine Kreislaufwirtschaft zu gehen. Weitere Technologien, die nehmen wir vielleicht schon so für selbstverständlich, sind eben die regenerativen Energien, Windenergie, Wasserkraft, Solarenergie. Wenn man sich die Erreichung der Klimaziele anschaut, dann wird man auch sehr schnell sehen, dass ein großer Beitrag muss aus einer Umstellung der Energiewirtschaft kommen. Also es müssen die petrochemischen Energieträger und auch Kohle muss substituiert werden. Und deswegen, glaube ich, ist es enorm wichtig, dass auch Innovationen im Bereich Renewable Energies weiterhin gepusht werden. Was auch, finde ich, ganz spannend ist, das sind die Innovationen in der Nahrungsmittelindustrie, besonders auch, also wir können das dann Fleischersatz nennen oder ich würde einfach sagen Erschließung neuer Proteinquellen, weil eben auch gerade die Fleischindustrie von den Nahrungsmitteln her einen erheblichen Anteil an CO2-Ausstößen hat. Und insofern sieht man ja auch, dass auch die Verbraucher mehr und mehr in Richtung Fleischalternativen greifen. Also ich denke, hier kann man sich auch inspirieren lassen, mehr in Richtung Soja. Und was jetzt auch kommen wird, das sind, man hat jetzt den Geschmack des Fleisches als Protein eben auch identifizieren können. Und es wird in der nächsten Zeit, denke ich, auch viele Entwicklungen geben, wo wir quasi nur noch aus Fermentation gewonnene Zellen dann auch zu Fleisch verarbeitet bekommen und dann vorgesetzt erhalten. Mal sehen, wie das schmeckt. Ich kann es noch nicht sagen. Ich habe sowas in den USA mal gegessen. Ja. Geht noch.
Mega interessant. Ich hoffe, dass die Fashion Industry sich jetzt da auch was abguckt, weil es ja auch mit einem der Number One Verpester der Umwelt ja eigentlich ist. Findest du, dass das einfach zu langsam geht in der Fashion Industry? Jetzt mal auch irgendwie so eine persönliche Frage, weil es mich gerade so
interessiert. Ja, also ich meine, jeder hängt an Lieferketten und an wirtschaftlichen Systemen. Also ich glaube auch, dass die Fashion-Industrie da durchaus anders arbeiten könnte, aber dann müssen wir als Verbraucher uns auch umstellen. Und das, denke ich, manchmal geht da auch in so eine Frage, wer kann sich was leisten? Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich denke, so wirkliche Billiganbieter sollten einfach nicht, wenn man sich's leisten kann, als Kaufpartner gewählt werden. Die Fashion-Industrie steht unter einem enormen Druck, gerade in der Öffentlichkeit auch. Insofern, glaube ich, tun sie schon viel, was sie können. Aber wir müssen auch als Verbraucher einfach bereit sein, dass wir dann mehr investieren oder vielleicht einfach auch gezielter kaufen. Und ich finde, gerade wir Frauen, das muss ich leider sagen, wir sind enorme Treiber dieser Fashion-Industrie. Mhm. Ja. Und jetzt zur Corona sieht man auch, man ist viel im Homeoffice. Ich glaube, viele haben dieses Jahr nicht mehr so viel gekauft wie sonst. Also man muss auch nicht immer mit einem neuen Modell wieder aufwarten. Also ich glaube, dass sich da das Bewusstsein auch ändern muss in der Gesellschaft und dass man einfach sagen muss, gut, ein bisschen weniger ist da eben mehr.
Ja, gerade jetzt auch im Hinblick auf China. Wir hatten ja gesagt, dass wir heute auch über das Thema sprechen und ob und warum sie uns überholen könnten. Ich meine, in China, da haben die ja auch eine sehr hohe Produktion und auch die Fashion-Industrie ist ja, da wird da ja überhaupt ganz anders betrieben als hier in Deutschland. Wie siehst du das Thema? Glaubst du, dass die dessen sich immer bewusster werden? Also dass das Bewusstsein an der Stelle dafür steigt, einfach auch Unternehmen anders zu führen in China?
Da wäre ich noch skeptisch. Also ich glaube eher, das ist eine andere Dynamik. Also die Chinesen waren vor 10, 20 Jahren die Werkbank. Also ich habe auch selber Bekannte, die in der Textilindustrie da arbeiten. Das ist ein Knochenjob und die bekommen extrem wenig bezahlt. Nur ist es aber so, dass eben auch in China langsam die Lebenshaltungskosten steigen, die Löhne steigen und auch soziale Bedingungen besser werden. Die Fashion-Industrie ist deswegen abgewandert nach Vietnam. Indonesien ist der neue Wirtschaftsort, an dem man geht, weil dort die Löhne eben auch wieder niedriger sind als in China. Und Bangladesch, Indien, das kennen wir. Also insofern lebt China eben davon, dass die Industrie abwandert, bevor es, ich sage jetzt mal, Sinn macht für einen Firmeninhaber, bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Mhm. Ich glaube, eine andere Frage ist eher da bei solchen Firmen wie Foxconn, die eben auch Apple und den IT-OEMs zuarbeiten. Also hier, denke ich mal, steigt auch der Druck, dass die Arbeitsbedingungen besser werden. Und das wird auch langsam. Also da ist sicherlich noch nicht so auf einem Niveau wie wir, noch lange nicht. Aber im Vergleich zu früher haben sich auch da schon soziale Bedingungen gebessert. Aber da ist immer noch sehr viel Raum weiter vor Improvement.
Wenn du jetzt mal Deutschland bzw. Europa mit China vergleichst, was fallen dir für Unterschiede auf? Und jetzt mal provokant gesagt, warum denkst du, dass China uns in Sachen Nachhaltigkeit überholen wird? Oder auch nicht?
Ja, das ist der Punkt. Werden sie uns überholen oder nicht? Oder haben sie uns schon überholt? Ne? Das ist ja auch die Frage. Also, manchmal sieht man ja schon am Horizont, dass der Verfolger schon längst weg ist. Ich denke, das kann man so pauschal nicht sagen. Also China hat in einigen Bereichen in der Nachhaltigkeit eine enorme Geschwindigkeit entwickelt. Wir sind 2015 dorthin gekommen, 2005, und damals war eben Nachhaltigkeit auch in Deutschland nicht so das Thema. Verschmutzung war überall, Plastikflaschen wurden brav gesammelt und entsorgt. Und es wurde jede Menge Müll hier von Deutschland, Plastikmüll in China, von China aufgekauft und dann dort zu Fließpullis verarbeitet. Das ist plötzlich eben auch durch Regierungsbeschluss vor 2, 3 Jahren abgeschnitten worden. Und damit hat die chinesische Regierung intern im eigenen Land die Dynamik, um eben Plastikmüll zu sammeln, enorm erhöht. Mhm. Und es ist so quasi per Regierungszwang ein interner Kreislauf innerhalb von China in Gang gekommen. Also da ist zum Beispiel etwas, was wir so schnell nie hinbekommen hätten, wo einfach die chinesische Regierung durch Autorität und quasi auch durchgreifen können, Dinge einfach schnell umsetzt. Was sie auch, finde ich, sehr gut machen, ist, sie entwickeln Modellstädte, wo man schaut, wie kann Sustainable Living aussehen, werden eben kleinere Regionen, werden einfach definiert als Modellorte, und da macht man Studien. Auf der anderen Seite, glaube ich, also was auch China, für China ist Nachhaltigkeit vor allen Dingen der Treiber, die Vermeidung der Luftverschmutzung. Die Luftverschmutzung hatte dermaßen zugenommen, dass einfach die Bevölkerung das nicht mehr mitmachen wollte und vor allen Dingen auch gesundheitlich gefährdet war. Und was wir, für uns ist ja Nachhaltigkeit häufig Umweltschutz. Für die Chinesen ist Nachhaltigkeit das Thema Gesundheit. Und alles das, was an die Gesundheit geht, das hat auch absoluten Vorrang. Und insofern war der Treiber damals die Luftverschmutzung. Es wird aber auch einige Bereiche geben, wo Europa schneller ist. Also zum Beispiel im Bereich Entwicklung von Renewable Energies, wo wir eben sagen können, wir haben hier immer noch gute Technik. Auch in den USA sind da gute Techniken entwickelt. Also ich glaube, dass wir mit unserer Technologie auch immer noch gut dastehen. Es ist die Frage, wo die Anwendung dann am schnellsten eben auch zum Durchbruch kommt. Ich glaube, diese Länder werden dann auch die Vorreiter sein. Das ist das Thema Umsetzung, ne? Wie schnell kriege ich eben auch eine neue Technologie umgesetzt?
Ja, richtig. Das stellen wir ja immer wieder fest. Warum findest du denn, dass es einfach dort so gut klappt? Jetzt haben wir auch schon gehört, dass die einfach an der Stelle autoritär sind als wir in Deutschland und auch dynamischer und auch Dinge schneller umsetzen. Aber jetzt mal ganz konkret, was könnten wir vielleicht auch in Deutschland anders machen?
Also wo ich immer denke, wo wir von den Chinesen lernen müssten, ist, und das macht einfach die schnelle Umsetzung, so einen gewissen Pragmatismus an den Tag legen. Also die Chinesen sind, nicht umsonst sagt man ja, die Chinesen sagen Copy with Pride. Also es ist, ja, also es ist wirklich, und das hatte ich mit den Kollegen damals, ich habe ja eine Produktentwicklung geleitet und wir haben da viel drüber gesprochen. Die sagten, es ist für uns eine Tugend zu kopieren, weil das heißt, das, was wir kopieren, ist wirklich etwas Besonderes, wo wir einfach den Wert auch drin sehen und was wir dann durch die Kopie nutzen, um daran schnell zu lernen. Das heißt, man nimmt also etwas, was nicht ganz perfekt technisch ausgereift ist, wendet das an und lernt dann daran und verbessert das. Und das ist, das habe ich auch erlebt, eben gerade in der Produktentwicklung Europa versus China. In Europa gibt man sehr, sehr ungern ein halbfertig entwickeltes Produkt an den Kunden. In China ist es wichtig, dass der Kunde möglichst schnell irgendwas in der Hand hat, damit man daran gemeinsam weiterentwickeln kann. Und diese unterschiedlichen Haltungen, glaube ich, führen eben auch dazu, dass bestimmte Technologien schneller oder langsamer in den Markt kommen. Wir sind in Deutschland dafür eher natürlich, haben eine perfekte Lösung technologisch. Das ist in China häufig dann nicht der Fall.
Wir neigen also zu Perfektionismus.
Ja.
Alles doch, viel zu diskutieren.
Oh ja.
Ja, auf der anderen Seite muss man auch ehrlich sagen, dafür ist das Thema Sicherheit von Produkten, gerade auch jetzt zum Beispiel im Bereich der chemischen Industrie, also muss man ja auch viele toxikologische Studien machen und sowas. Also ich denke, da ist teilweise unsere Vorsicht auch angeraten, aber ich glaube, in manchen Dingen könnten wir ein bisschen mutiger sein, das glaube ich schon.
So, dann kommen wir jetzt zu unserer letzten Frage. Wir haben es ja auch vorhin schon angesprochen, beziehungsweise du. Kannst du uns denn 3 Tipps nennen, wie jeder Mann oder jede Frau im Alltag zum Thema Nachhaltigkeit beitragen kann? Ganz easy in 3 Punkten.
Ja, also das ist wirklich ganz easy. Also was für mich persönlich, was einfach sehr, sehr wichtig ist, Wasser. Wasser sparen, weil Wasser ist kostbar und auch gerade jetzt durch die Trockenheiten, die wir erleben, es wird immer kostbarer werden. Sich mal überlegen, vielleicht mit den Kindern auch so eine Art Househunting machen, dass man sagt, so, wo können wir denn hier im täglichen Leben irgendwie was sparen und sich da einen kleinen Plan entwickeln, wie das die ganze Familie machen kann. Ich glaube, da hätten wir schon viel erreicht. Dann, so leid es mir tut, also mir fällt es auch schwer, Flugreisen sparen. Also es sind enorme CO2-Emissionsträger. Also da muss man sich auch überlegen, wohin fahre ich in den Urlaub. Und als drittes denke ich generell Einsparen von Ressourcen. Also das ist Müllvermeidung, Papiervermeidung, Strom sparen. Einfach sich überlegen, wo werden natürliche Ressourcen gebraucht und wo kommen die Dinge her, die mir meine Annehmlichkeiten geben und kann ich davon versuchen, bewusster eben auch mit umzugehen. Wir hatten übrigens vorgestern den Earth Overshoot Day. Also das war der Tag, an dem wir unsere CO2-Bilanz für dieses Jahr verbraucht haben, 22. August. Also vielleicht so schaffen wir es auch, dass wir das wirklich weiter nach hinten verschieben, diese Daten. Und vielleicht ein letzter Punkt, der mir auch sehr wichtig ist. Also Nachhaltigkeit ist ja eben nicht nur Umwelt, ist auch ein sozialer Bereich, den man sich immer wieder vor Augen halten muss. auch im täglichen Leben sich engagieren für andere Menschen, sich gegenseitig helfen und Toleranz füreinander aufbauen. Also ich glaube, das hilft der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte und dem Erfolg der Menschheit auch im Kleinen.
Sehr, sehr schöne Worte zum Abschluss von dir, liebe Lydia. Vielen lieben Dank für deine Zeit und dein Wissen, das du uns zur Verfügung gestellt hast. Wir werden in unseren Shownotes gerne den Link zu deinem LinkedIn-Profil hinzufügen, falls eine Zuhörerin oder ein Zuhörer noch Fragen dazu hat zu dem Thema. Bist ja jetzt Expertin bei uns, jetzt auch nochmal im Podcast. Und ansonsten nochmal vielen lieben Dank dafür.
Ja, herzlichen Dank auch für die Gelegenheit und ich finde, ihr macht das wirklich ganz toll. Also vielen Dank für das gute Gespräch. Alles Gute.
Danke.
Danke.